Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, ich bin Roman Klementwitsch und ja, ich freue mich auf das Gespräch jetzt und bin schon gespannt, was mich für Themen erwarten.
Ja, und eingestiegen in dieses Gespräch sind wir aus aktuellen Gründen sehr sportlich. Es liefen damals nämlich gerade die Olympischen Spiele, als wir uns getroffen haben. Wobei wir uns dann auf Seilklettern oder Schlagball konzentriert und auch herausgefunden haben, in welcher Kategorie Roman selbst unschlagbar ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Büchermenschen, Autorinnen erleben. Diesmal mit Thriller-Autor Roman Klementowitsch. Sein neues, bereits 7. Buch ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Tränengrab heißt es und ein kurzes Stück daraus wird Roman auch vorlesen, also dranbleiben bis zum Schluss. Interessant war zu erfahren, dass Roman eigentlich nie Schriftsteller werden wollte. Zum Glück hat er sich das noch anders überlegt. Wie es dazu gekommen ist und was Hawaii damit zu tun hat, wie seine Bücher entstehen und welche, ich sage, unnötigen Zweifel ihn plagen, hört gerne rein und findet es heraus. Viel Spaß dabei.
Schön, dass wir es geschafft haben, Roman Klementowitsch. Ich freue mich sehr. Wir haben August, wir haben gerade festgestellt, wir haben beide noch ein bisschen Urlaub vor uns. Gestern bin ich nochmal meine Notizen für das Gespräch heute durchgegangen. Nebenbei lief Olympia, Diskuswerfen mit Lukas Weiß-Heidinger. Leider hat nicht geklappt mit einer Medaille. Schaust du auch Olympia?
Nein, gar nicht. Ich glaube, ich habe noch keine Minute geschaut. Vielleicht beim Durchzeppen in Summe dann, dass ich auf eine Minute gekommen bin. Aber ansonsten interessiert mich das leider gar nicht.
Also gibt es da keine Favoritensportart, wo du hängen bleiben könntest?
Nein, gar keine.
Wo bist du selbst unschlagbar? Wo würdest du bei Wetten, dass mitmachen?
Im linken Ohr wackeln.
Neue Kategorie. Gab es wahrscheinlich noch nie.
Das rechte schaffe ich nicht, aber das linke kann ich ziemlich stark zum Wackeln bringen.
Du bist aber Fußballfan.
Ja, das schon, ja.
Ja, Rapid Wien.
Genau.
Ich sag nur, wir sind Meister.
Ja, und ich sag nur, wir haben euch vergangenen Sonntag 1-0 geschlagen. Zum Saisonauftakt.
Ja, das muss jetzt gar nichts heißen.
So, war ein guter Einstieg.
Spielst du selbst Fußball?
Nein, nicht mehr. Ich habe in meiner Jugend gespielt, aber nein, das hat sich dann irgendwie aufgehört, als ich zum Skateboarden begonnen habe. Und dann habe ich selbst mit dem aufgehört und seitdem bin ich nur mehr Passivsportler. Nein, laufen gehe ich ja ganz gern.
Ja.
Genau, wenn ich nicht so wie jetzt gerade an einer OP noch, die ich vor einem knappen Monat hatte, zu leiden habe, dann gehe ich ganz gern laufen. Ja.
Meine Horrorsportart in der Schule war damals Schlagball.
Mhm.
Diesen kleinen Ball werfen.
Mhm.
Das ging gar nicht.
Bei mir war es Seilklettern, weil ich habe mir dann immer die Oberschenkel, also die Innenseite aufgerieben. Das war. Ja.
Schmerzhaft.
Außerdem habe ich dann irgendwie Angst gehabt, immer wenn ich da oben war auf dem Seil. Das war mir immer zu hoch.
Es ist verdammt hoch. Ja.
Da kann ich mich erinnern, das habe ich nie gemacht. Ja. Seilklettern.
Andere Schultraumata?
Nein, ich habe aber bis heute Mathematik-Albträume. Also ich habe bis heute immer wieder so im Durchschnitt einmal alle 2-3 Monate diesen Albtraum, dass ich draufkomme, dass ich ja viel zu wenig gelernt habe bis jetzt und dass viel zu wenig Zeit noch ist bis zu dem Test oder zur Schularbeit. Das ist so ein bisschen abstrakt alles im Traum. Auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl, das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus und das hat immer mit Mathematik irgendwie zu tun.
Wir sagen jetzt einfach, die Schulzeit ist ja auch gar nicht lange her. Aber sehr arg eigentlich, wie lange sich sowas hält, oder?
Ja.
Ja, so Matura-Träume kommen tatsächlich immer wieder mal, auch bei mir, ja. Wir haben es überstanden.
Ja.
Zu dir als Schriftsteller, zu deinen Büchern, zu deinem neuen Buch in etwa einem Monat, wenn diese Folge zu hören ist, erscheint Tränengrab. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, super, du wirst mir schon ein erstes Exemplar präsentieren.
Ich habe leider selber noch keines.
Nein. Ja, wie kann das sein? Das war wirklich immer mein Gedanke. Autoren, Autorinnen sind die Ersten, die ihre eigenen Bücher bekommen.
Es ist sogar schon mal passiert, dass ich meine Bücher bekommen habe, nachdem ich es schon in den Buchhandlungen liegen gesehen habe. Das ist einmal passiert.
Du musstest es selber kaufen.
Ich habe mir dann in der Buchhandlung wirklich mein eigenes Buch gekauft und dann am nächsten Tag habe ich meine Lieferung bekommen. Da ist ein bisschen was schiefgegangen, aber ansonsten ist das, ja, das hängt immer vom Drucktermin auch ab. Also ich rechne, was haben wir denn jetzt? Darf ich sagen, wir haben den 8. August. Ich rechne jetzt mal in den nächsten ein, zwei Wochen damit, dass ich eine Lieferung bekomme. Gestern habe ich zwei Kartons mit Leseproben bekommen. Die waren schon sehr schwer, da habe ich schon gehofft, da sind die Bücher drin, aber ja.
Ist es immer noch spannend, wenn ein neues Buch von dir kommt?
Du kriegst ja, es nach Hause. Nicht mehr so wie zu Beginn, aber ja. Es ist trotzdem was Schönes, diesen Karton aufzuschneiden und dann einmal das erste Büchlein rauszunehmen. Das ist schon ein besonderer Moment.
Ja.
Genauso wie es zum ersten Mal dann in einer Buchhandlung zu sehen. Einfach, wenn es da irgendwo schon einmal auf so einem Sonderpräsentationstisch oder so liegt, dann das eigene Baby,
ja.
Mit dem man sich...
Wie lange hast du gearbeitet an Tränengrab?
Kann ich gar nicht sagen. Vor allem jetzt, also so hundertprozentig kann man das nicht sagen, weil ich habe ja ganz, ganz, ganz viele Ideen in meiner digitalen Schublade. Das sind immer so Ideen, die mich faszinieren, die mir irgendwie Gänsehaut bescheren, von denen ich aber zum aktuellen Zeitpunkt irgendwie nicht weiß, wie ich die umsetzen kann oder möchte. Und die landen dann in der Schublade. Und ein Aspekt von Tränengrab war auch einer, der in dieser digitalen Schublade gelauert hat oder darauf gewartet hat, dass ich ihn wieder ausgrab. Drum kann man das jetzt gar nicht so genau sagen, wann ich diese erste Grundidee hatte, aber vom Zeitpunkt an, wo ich die Geschichte wirklich konkret zum Planen begonnen habe und mit Schreiben, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so, und mit der Lektoratsarbeit dann mit meiner Lektorin wahrscheinlich so ein halbes Jahr vergangen, in Summe. Aber da ist auch sehr viel Leerlauf dazwischen, wo man...
Ja. Aber dann doch, ja, recht schnell.
Ja.
Es ist wirklich immer wieder spannend, wie jeder von meinen Gästen so zum Schreiben gekommen ist, den Weg zum Autor gefunden hat. Da ist wirklich keine Geschichte gleich. Wie war das bei dir? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Wolltest du immer Schriftsteller werden? Warst du schon immer Schriftsteller?
Nein, ich wollte nie Schriftsteller werden oder der Gedanke ist mir nie gekommen. Ich habe ja auch sehr, sehr lange Zeit außer Fachliteratur und das Rapid-Magazin nichts gelesen. ja, ich habe Sachen gelesen, die ich fürs Studium braucht habe oder jetzt einmal Sachbücher, wo mir Themen bezogen, die mich sehr interessiert haben.
Was hast du studiert?
Im Wirtschaftsbereich. Aber so Belletristik habe ich so gut wie nie gelesen und darum wäre ja nie auf die Idee gekommen, Schriftsteller zu werden. Das war irgendwie so realistisch wie ein Düsenjet-Pilot oder so.
Und was war dann der Punkt?
Ich habe mir dann für einen Urlaub, einer meiner besten Freunde hat auf Hawaii geheiratet und wir haben natürlich gesagt, wir fliegen alle mit, das machen wir am Strand. Und im Vorfeld habe ich mir dann gedacht, wenn ich da jetzt zwei Wochen unterwegs bin in L.A. und auf Hawaii so ein bisschen abklapper, werde ich sicher des Öfteren einmal auf dem Strand liegen auch und nicht nur Sightseeing, sondern auch ein bisschen Strand liegen. Und vielleicht sollte ich so verrückt sein und mal ein Buch mitnehmen.
Verrückte Idee.
Ja, und bin ich dann in diese Buchhandlung gegangen und habe mir da mal umgeschaut, was da so gibt. Und habe mir damals zufällig einen Krimi ausgesucht, der mir halt angesprochen hat. Und dieser Krimi hat mich dann auf Hawaii so sehr mitgerissen, dass ich mal schon, also dass ich ihn dort natürlich gleich ausgelesen gehabt habe. Und ich mir schon auf Hawaii, am Strand, in Honolulu, mir meine erste eigene Geschichte überlegt habe.
Welches Buch war das? Hast du dich noch erinnert?
Ja, das ist später dann unter Immerstill erschienen, aber das war meine zweite Veröffentlichung dann, aber es war eigentlich die erste Idee, die erste Geschichte, die mir in den Kopf gekommen ist und das halt auf Honolulu.
Und welcher Krimi war das, der dich da inspiriert hat?
Der mich inspiriert hat, das war Ionesbö Schneemann.
Oh, ja.
Den habe ich mir damals ausgesucht. Genau, und da habe ich mir halt eben am Strand schon meine erste Geschichte überlegt und mir gedacht, das ist ja cool. Ich möchte das auch machen, so Geschichten erfinden. Der Grund, warum ich dann Schriftsteller geworden bin, war das natürlich zum einen, weil ich gemerkt habe, dass so spannungsgeladene Geschichten ja total faszinierend sein können. Und zusätzlich kam der Aspekt hinzu, dass ich todunglücklich in meinen Jobs war, die ich da davor und zu dem aktuellen Zeitpunkt gehabt habe. Also ich war wirklich jeden Tag todunglücklich, wenn ich in dieses Büro gegangen bin und habe zwar super verdient, aber ich habe keine Perspektive irgendwie gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn ich da bis zu meiner Pension sitzen muss und Dinge machen muss, zwei Drittel meines Lebens, die mich nicht interessieren, dann ja, ich muss irgendwas einfach unternehmen, um mein Leben dort irgendwie in die Richtung zu lenken, dass ich im Großteil der Zeit das machen kann, was mich wirklich erfüllt. Und das ist zum sehr großen Teil meine Kreativität.
Und hast du dann eine Zeit lang parallel gearbeitet natürlich, und geschrieben, also oder hast du gleich hingeschmissen, ich werde jetzt Autor?
Nein. Also ich habe dann angefangen, natürlich mich ein bisschen damit zu beschäftigen, wie man eine Geschichte überhaupt angeht. Was braucht es, um eine interessante Figur zu entwickeln? Was braucht es, um einen Spannungsbogen nicht nur aufzubauen, sondern den auch über längere Strecke, über eine lange Strecke halten zu können? Was braucht es sonst noch, um eine spannungsgeladene Geschichte zu erfinden, die auch funktioniert bis zum Ende? Solche Dinge, das habe ich mir halt über Monate und Jahre hinweg dann versucht anzueignen.
Was hat dir dabei geholfen oder wo hast du dir diese Infos geholt?
Aus Büchern sehr, sehr viel. Also das Allermeiste aus Büchern. Und ich habe auch dann begonnen, irgendwann einmal Autorenkollegen anzuschreiben, die ich schätzen gelernt habe. Also da zum damaligen Zeitpunkt waren sie noch keine Kollegen, aber das waren halt österreichische Autoren, die ja deren Geschichten ich gut gefunden habe. Und ja, die habe ich dann einfach angeschrieben und habe gesagt, ob ich sie nicht einmal zum Essen einladen darf und ihnen dabei gerne ein paar Fragen stellen möchte zum Thema Schreiben, weil ich selbst irgendwie den Wunsch habe, Autor zu werden. Und das haben dann sehr viele auch zum Glück gemacht und haben mir da sehr viel weitergeholfen.
Wie viele Bücher gibt's mittlerweile von dir?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tränengrab wird das 7.
Tränengrab ist das 7. Und mittlerweile kannst du vom Schreiben leben?
Ich versuche es gerade, ja.
Ja. wie viel Zeit gibst du dir selber, um ein Buch fertigzustellen? Du hast vorhin gesagt, an Tränengrab zusammengefasst vielleicht ein halbes Jahr, aber...
Das Schwierigste ist ja nicht das Schreiben, sondern das Schwierigste ist für mich das, mich für eine Idee zu entscheiden. Ich habe so viele Ideen und auch jetzt arbeite ich gerade wieder an 3, 4 parallel.
Aha, okay.
Und ich weiß immer noch nicht, was mein nächstes Buch wird. Eigentlich sollte ich schon längst anfangen zu schreiben oder eigentlich sollte ich schon längst schreiben, aber ich habe mich noch immer nicht entschieden und so geht das leider immer bei mir. Ich arbeite an mehreren Ideen gleichzeitig und das ist der zeitraubendste Prozess, mich dann endlich einmal für eine Idee zu entscheiden. Weil damit verbunden ist es ja wirklich, dass ich dann einfach das nächste halbe Jahr wirklich zu 100% für dieses Projekt da bin und an das Projekt glaube.
Wenn du dich entschieden hast, du weißt, das wird's jetzt. Wie sieht dann dieser Prozess aus von der Idee zum Buch? Gibt's bei dir eine riesige Wand mit den Handlungssträngen?
So habe ich mir das am Anfang vorgestellt, wie ich angefangen habe zu schreiben. Nein.
Total super, überall liegen Post-its herum.
Ich habe sogar für mein erstes Buch habe ich so eine Collage gemacht.
Ja.
Die habe ich dann immer aufgekommen, die habe ich zusammengefallen. Ich habe mir gedacht, was für ein Blödsinn. Ich, da habe ich immer,
roter Faden überall.
Ja, und dann habe ich mir, da habe ich in Zeitungen und in Magazinen, habe ich Charaktere im Kopf gehabt, wie die ungefähr ausschauen sollen. Und dann habe ich in den Magazinen und in Büchern und überall gesucht nach Personen, die ungefähr so ausschauen. Die habe ich dann ausgeschnitten und dann hingemacht und mir gedacht, eigentlich sollte ich ja schreiben und dann nicht basteln die ganze Zeit. Also nein, das jetzt nicht mehr.
Nein.
Jetzt ist es eigentlich, ich skizziere mir die Geschichte vor in aller Kürze. Bin eigentlich kein Mensch, der alles bis ins Detail durchplant, sondern ich liebe es, mich beim Schreiben selbst ein bisschen überraschen zu lassen. Das macht es viel spannender. Ansonsten ist das halt das für mich so, ich habe es anders auch schon mal probiert. Ich sage jetzt nicht, bei welchem Buch aber das war, aber da habe ich beim Schreiben irgendwie so mich gefühlt als eine, eher so ein Sachbearbeiter, der jetzt da irgendwie das, was ich mir vorher schon im Detail überlegt habe, jetzt einfach runtertippt. Und das war jetzt nicht das, was mir erfüllt hatte. Also ich skizziere die Geschichte in grob durch. Ich weiß die wichtigsten Eckpunkte. Ich kann die W-Fragen beantworten. Das ist überhaupt das Wichtigste. Wer hat was getan? Warum? Wann? Womit? Das alles, das weiß ich. Aber da gibt's ganz viele schwarze und graue Flächen dazwischen. Und das ist das Spannendste, die beim Schreiben dann irgendwie zu füllen.
Schreibst du dann manchmal Szenen von mitten im Buch,
nein,
die dir gerade einfallen, das nein, ist wirklich das, von vorne bis hinten.
Das wird, glaube ich, bei mir nicht klappen, weil die Figuren ändern sich im Laufe einer Geschichte ja auch, die allermeisten. Und oft weiß ich ja eben, wie gesagt, ich lasse mich beim Schreiben selbst überraschen und oft kann ich das gar nicht planen, in welche Richtung sich eine bestimmte Figur irgendwie entwickelt. Und wenn ich da eine Szene schon vorwegnehmen würde, dann agiert eine Figur vielleicht in der Szene so, wie es überhaupt nicht tun, das überhaupt tun sollte. Ne?
Dein Arbeitsplatz fürs Schreiben, wie schaut der aus?
Ach, das ist immer verschieden. Daheim, der Schreibtisch oder Lokalen oder ja, das.
Du kannst da bin auch ich überall schreiben.
Ja, genau. Ich habe meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Wenn es mir jetzt, so wie jetzt, wenn da so eine Musik läuft, die mir überhaupt nicht taugt, dann kommen mir Noise-Canceling-Kopfhörer rein oder ich höre stimmungsvolle, instrumentale Musik dazu, die mich nicht ablenkt.
Was steht auf deinem Schreibtisch, wenn du zu Hause was tust, was arbeitest?
Was steht da? Da steht mein Monitor, mein Laptop. Es steht auch noch tatsächlich ein CD-Player, weil ich ein weil ich musikaffin bin sehr und weil ich immer wieder auch mir durch Musik Inspirationen hole und ja.
Gibt's Tage oder Stunden, wo vielleicht mal nichts geht bei dir?
Ja, es gibt Wochen und Monate, wo nichts geht. Es gibt Tage und Stunden zwischendurch, wo was geht.
Arbeitest du dann an anderen Projekten oder ist diese Pause vom eigenen Buch, hilft die manchmal dann sogar?
Die hilft sehr. Das Problem ist nur, das zu akzeptieren, dass man jetzt eine Pause einlegen muss. Ich bin ja so von Haus aus ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Ganz, ganz schlimm. Also rote Ampeln oder egal was. Warten auf eine S-Bahn oder auf die U-Bahn, das ist alles sehr schwer zu ertragen für mich. Und dann auch noch im Buchgeschäft jetzt zu sein, wo alles noch einmal ewig dauert.
Sehr schwierig, stelle ich mir das vor. Ja,
ja. Ja. Ja, also beim Schreiben, es ist halt so, bei einem anderen Beruf, wenn ich sage, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie eine Mauer aufzustellen, dann kann ich sagen, es war wurscht, ich habe keine Lust, aber ich mache das jetzt. Oder
ja.
Egal, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Bei anderen Berufen ist das möglicherweise einfacher. Aber bei mir, wenn ich sage, ich muss jetzt kreativ sein, das kommt halt jetzt gerade kein kreativer Erguss, dann kann ich noch so verkrampft da sitzen und mir einreden, versuchen, es muss jetzt passieren, es wird nicht passieren. Diese Lockerheit, das zu akzeptieren, die bin ich gerade dabei zu lernen seit ungefähr 8, 9 Jahren. Es geht schon ein bisschen besser, aber es ist sehr schwierig.
Ja, was machst du dann in solchen Zeiten?
Deprimiert werden, glauben, ich werde es nie wieder schaffen, ein Buch zu schreiben. Ich muss alles auf den Nagel hängen, alles, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahren, ist sowieso jetzt für einen Hugo. Ich mache Karriere.at auf und suche mir einen Job. So funktioniert das ungefähr.
Und wann geht's dann wieder? Kommt es dann wirklich aus dem Nichts?
Es kommt aus dem Nichts, ja, kommt genau. Das kann man nicht sagen. Also ich kann es zum Beispiel bei, wenn das Licht gefriert, war es so, dass ich ja wusste, also da geht es ja um ein, meine Protagonistin ist mit Friedrich verheiratet seit 40 Jahren, der aber mittlerweile an Alzheimer erkrankt ist. Und jetzt, ich glaube, 22 Jahre sind es im Buch, ich bin mit Zahlen nicht so gut, aber ich glaube, im Buch sind es 22 Jahre, nachdem die beste Freundin ihrer Tochter ermordet wurde, hat er jetzt in seinem verwirrten Zustand ein Flashback und wird an diesen Fall erinnert. Und ich habe damals wochenlang mir überlegt, warum er diesen Flashback haben kann, wie ich das anstellen kann. Ich habe mehrere Versionen geschrieben, keine hat mich wirklich überzeugt. Ich war ziemlich deprimiert, weil man dachte, das ist die ganze super Idee, die ich da habe, irgendwie kann ich wegschmeißen, weil es irgendwie nicht klappt. Und habe mich vor den Fernseher gesetzt, irgendwann dann einmal deprimiert, habe durchgezappt und bin beim Zappen zu Aktenzeichen XY gekommen. Ich habe gleich schon wieder den Fernseher abgedreht, habe mich hingesetzt und habe die Version geschrieben, die dann im Buch erschienen ist, weil ich dann im Buch das so gelöst habe, dass eine sehr reißerische Version von Aktenzeichen XY sich diesem alten Mordfall annimmt und dass der Friedrich und meine Protagonistin das zufällig sehen und dass er da an diese Zeit von früher erinnert wird und sich da im Zuge seiner Verwirrtheit jetzt verplappert und etwas von sich gibt, was er eigentlich nicht wissen dürfte. Und so, das ist der Ausgangspunkt von der Geschichte. Aber das jetzt nur als Beispiel. Damals war das einfach, weil ich gesagt habe, ich gebe es jetzt auf, ich schaffe es eh nicht, ich setze mich vor den Fernseher und dann 30 Sekunden später nach dem Durchzeppen habe ich die Idee gehabt.
Also die Muse kann dich jederzeit wieder küssen.
Ich hoffe, ja.
Schreibst du dann auch in der Nacht manchmal oder hast du da
einen gewissen Rhythmus? Nein, ich bin eher ein Morgenkreativer. Also am liebsten gleich, bevor ich irgendwas anderes mache, bevor ich auch nur einen Blick auf mein Handy geworfen habe, irgendwelche Nachrichten gehört habe, irgendwas, gleich einmal nur einen Kaffee runterlassen und hinters Notebook klemmen und beginnen. Das ist eigentlich meine kreativste Zeit, die frühen Morgenstunden und dann im Laufe des Vormittags. Und je weiter der Tag fortschreitet, desto abgelenkter bin ich und desto weniger geht.
Die letzten Worte sind getippt. Wie feierst du das? Was machst du? Oder bist du traurig?
Die letzten Worte sind getippt.
Ja.
Ich freue mich ungefähr eine Minute lang und dann glaube ich schon wieder, scheiße, ich sollte schon mit dem nächsten beginnen. Und mir fällt nie wieder eine gute Idee an. Ich werde nie wieder es schaffen, ein Buch zu schreiben. Ich gehe auf Karriere.at und suche mir einen Job.
Um dich vielleicht ein bisschen persönlicher kennenzulernen, du magst Fußball, haben wir schon gesagt. Gibt es noch andere außergewöhnliche Hobbys?
Außergewöhnliche Hobbys. Also ich meine, meine größte Leidenschaft ist sicherlich die Musik. Mhm. Ich höre ständig Musik, bin ständig von Musik umgeben, spiele auch ganz gerne auf meiner Gitarre herum, gehe ganz, ganz oft und gerne auf Konzerte.
Welche Richtung, Musikrichtung?
Ich bin eigentlich sehr offen, aber hauptsächlich konzentriert sich's doch auf den Bereich Punk und spezielle Metal-Richtungen, ja. Bin aber auch für Klassik, Neoklassik offen, ich bin auch für Hip-Hop offen. Es gibt ganz, also bis auf Free Jazz und deutschen Schlager und Volksmusik gibt's, glaube ich, nichts, womit ich nichts anfangen könnte.
Bist du dann eher einer, der ein Nirvana-T-Shirt oder ein Polo-Hemd trägt?
Weder noch. Also Band-Shirts habe ich irgendwie in meiner Jugend aufgehört zu tragen. Und
aber du hast sie getragen.
Natürlich habe ich sie getragen. Und Poloshirts, oh, das habe ich auch, glaube ich, in den späten 90ern aufgehört. Oder?
Weg von den hochgestellten Kragen.
Ja, ja, das sieht man ja wieder immer. Immer noch, ja.
Ja, weil wir vorhin auch von unseren Urlauben gesprochen haben am Meer in Kroatien. Motorboot oder Tretboot? Wofür würdest du dich entscheiden?
Also ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals mit einem Motorboot gefahren bin und Tretboot wahrscheinlich auch das letzte Mal in meiner Jugend.
Es kommt nichts raus dabei bei diesen Fragen. Also.
Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt irgendwie eine tiefere Bedeutung hat. Tretboot, sie sind pervers. wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht das Problem mit meinem Knie wie jetzt gerade hätte, würde ich mich wahrscheinlich fürs Tretboot entscheiden, ja. Weil mir das Motorboot als jemand, der noch nie damit gefahren ist, doch eher Angst machen würde wahrscheinlich.
Auf Instagram kursiert gerade so ein Wertetest. Ausgelöst oder da ist so in meiner Bubble erschienen von Monika Kempf, einer sehr sympathischen Literaturagentin. Und da geht es darum, herauszufinden, welche Werte einem wichtig sind, zum Beispiel Empathie, Vertrauen, Loyalität, Herzlichkeit. Worauf legst du Wert? Was ist dir wichtig?
Allgemein in meinem Leben.
Allgemein,
oder?
Ja.
Stabilität, Sicherheit, Vertrauen. Ich mag es, Neues zu entdecken, aber es muss jetzt nicht jeden Tag sein. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mal in ein Lokal gehe und ich esse da zufällig was, was mir geschmeckt hat. Also ich bin so ein Mensch, ich würde dann nie was anderes bestellen, weil ich weiß, das hat mir geschmeckt letztens. Bestellt man bei den nächsten 10 Besuchen mindestens 9-mal das Gleiche wieder.
Ja.
Ja.
Stabilität,
ja.
Du bist Vater einer Tochter. Was ist das Beste daran, Vater zu sein?
Alles. Alles. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich liebe meine Tochter.
Was ist die größte Challenge?
Das Schlafen. Also das Nichtschlafen. Das Nichtschlafen, wobei die ersten, bei uns waren es leider fast 1,5 Jahre, die ziemlich
herausfordernd.
Nennen wir es herausfordernd und hart, ja, waren. Seitdem ist es deutlich besser geworden, aber es ist immer noch weit davon entfernt, wie der Schlaf vor meiner Tochter war, ja. Aber ich würde es trotzdem niemals eintauschen wollen. Ich liebe sie so sehr.
Ein Freund von mir, der sagt immer, sie geben einem ja so viel zurück.
Ja.
Volle Windeln.
Ja, ja.
Angespuckte Schultern.
Ich habe mich selbst über das gefreut. Ich habe mich sogar gefreut, wie ich das erste Mal beim Wickeln angeludelt worden bin. Gleich meinen Burschen in die Gruppe reingeschrieben. Es ist gerade passiert. Ich habe ja früher so, mir sind die Menschen auf den Nerven gegangen, die so ungefragt Handyfotos herzeigt haben von ihren Kindern. Sind mir ziemlich auf den Nerven gegangen. Jetzt bin ich noch schlimmer. Es ist mir völlig egal, ob die das sehen wollen oder nicht. Das wird hergezeigt.
Wir können uns dann gerne noch austauschen. Ja. Ich freue mich schon. Ich zeige auch immer gerne die Fotos meiner Kinder her. Zurück zu deinen Büchern. Immer still wurde verfilmt.
Ja.
Wie war die Geschichte dazu? Wie sind die an dich herangetreten? Wir möchten da jetzt gerne einen Film draus machen.
Im Sommer 2015 ist ja mein erster Roman erschienen. Und dann gleich ein paar Monate später, ich glaube, es war Februar 2016, ist dann Immer still, das zweite Roman gleich erschienen. Also da war sehr kurze Zeit, ich war noch ganz frisch im Geschäft und war natürlich, habe mich über alles irgendwie gefreut. Und das war unmittelbar nach der FÖ, so ein paar Tage nachdem das Buch offiziell erschienen ist, habe ich dann einen Anruf bekommen, ich glaube vom Verlag, ich weiß gar nicht mehr so, dass es eine TV-Produzentin irgendwie gäbe, die Interesse daran hätte, das Buch zu verfilmen. Ob wir mal darüber sprechen wollen.
Das sagt man, interessiert mich.
Das war natürlich der Jackpot. Das war so, ich habe mir gedacht, ja geil, super, super, super. Und ich war voller Euphorie damals und habe mir gedacht, das wird super. Da werde ich jetzt bald erste Infos kriegen. Ich habe am Tag ungefähr 27 Mal mein E-Mail-Postfach aktualisiert, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss er da jetzt wirklich bald ein paar Infos kommen.
Ja, das Ende muss der Film stehen, ne?
Das hört man dann Gedanke? Nach ein paar Jahren auf. Also wenn das Buchgeschäft langsam ist, dann muss man das fürs Filmgeschäft nochmal ordentlich nach oben schrauben. Also das ist so langsam alles und das dauert alles ewig. Und für mich als ungeduldigen Menschen ist das der Horror.
Also das war 2015, der erste Kontakt quasi.
Nein, Anfang 2016 und ausgestrahlt wurde ja, glaube ich, letztes Jahr, oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
2023 oder 2022?
Ich glaube, 2022 wurde gedreht. Ich glaube, letztes Jahr wurde er ausgestrahlt, 23. Also von 16 bis 23, ja, also dann sind 7 Jahre vergangen. Ich glaube, es hat sich auch einmal um ein Jahr verzögert wegen Corona damals. Da hat es ja auch so, Dreharbeiten wurden ja komplett untersagt und so. Also, aber das war nicht der einzige Grund für Verzögerungen, ja. Es hat sich immer wieder verzögert.
Die Geschichte hat sich dann ein bisschen verändert im Film.
Genau.
Ja.
Bisschen viel, ja.
Bisschen viel.
Ja.
Was ist letztendlich rausgekommen?
Ein Film, der heißt Immer still. Nein, also wenn man wirklich schon den Film gesehen hat, damals zufällig im Fernsehen, kann man getrost auch noch jetzt zum Buch greifen, weil das Buch doch ganz anders ist als der Film und auch das Ende ist ein ganz ein anderes, als es dann im Film damals war.
Mhm. Und du hast auch von einem weiteren Filmprojekt erzählt.
Mhm.
Wie steht's denn da?
Ja, ich habe schon erwähnt, dass das sehr lange alles dauert. Ich weiß... Seit mittlerweile, warte mal, was haben wir jetzt? Seit 3,5 Jahren weiß ich, dass dieses zweite Buch verfilmt werden soll. Und ich weiß ein paar Neuigkeiten, über die ich nicht sprechen darf, aber ich kann so viel verraten, es dauert noch.
Okay, wir sind gespannt. Ich bin gespannt.
Ich habe da eine weitere Möglichkeit, mich in Geduld zu üben.
Ja. Es ist hart, oder?
Ja, sehr.
Jetzt erscheint demnächst ein neues Buch Tränengrab, Mitte September, fast zeitgleich mit dieser Folge, was super ist, weil jeder, der zuhört, wird dann sofort in die Buchhandlung rennen.
Ja, das hoffe ich doch.
Und muss das Buch haben. Worum geht's? Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Im Mittelpunkt steht Evelyn, die gerade frisch verwitwet ist und ein paar Tage bei der Familie ihrer Tochter verbringen möchte, um sich von der Trauer abzulenken. Die verschlafene Heimatstadt, in der ihre Tochter mit der Familie aber wohnt, die ist gerade in Ausnahmezustand, weil die 16-jährige Nachbarstochter verschwunden ist unter mysteriösen Umständen. Und ja, im Zuge einer groß angelegten Suchaktion wird eine bestialisch zugerichtete Leiche dann gefunden. Die Polizei ermittelt fieberhaft. Es ist aber Evelyn, die dann eine erschreckende Beobachtung zufällig macht und sich fragen muss, wer ihr Schwiegersohn tatsächlich ist.
Was hat dich zu dieser Geschichte inspiriert?
Also grundsätzlich muss ich ja sagen, dass mich Geschichten interessieren und faszinieren. Also ich lese ausschließlich solche Geschichten und ich schreibe sie auch nur. Ich schreibe auch nur solche, bei denen Protagonistinnen oder Protagonisten im Mittelpunkt stehen, die in ihren Alltag, beruflich oder sonstigen Alltag, nichts mit Gewaltverbrechen oder Dingen der Art zu tun haben, sondern die durch einen Zufall, durch ein Unglück, durch ein Missgeschick oder eigenes Verschulden oder fremdes Verschulden in eine Extremsituation geraten und sich daraus wieder befreien müssen. Also ich bin jetzt nicht so der Freund von Privatdetektiven, Polizisten und was auch immer, sondern ich habe eher so Menschen wie du und ich im Mittelpunkt, die über sich hinauswachsen müssen und sich beweisen müssen. Und das ist einmal der eine Aspekt. Evelyn hat nichts mit Gewaltverbrechen in ihrem Leben zu tun gehabt. Die hat nicht gedacht, dass sie jemals in so eine Situation kommen würde. Findet sich da jetzt aber in diesem Schlamassel wieder. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, dass ich da eine Idee im Kopf hatte, und zwar, ich wollte meine Heldin vor eine schwierige Situation stellen. Und zwar, ich habe mir überlegt, was, wenn jemand die Möglichkeit hätte, einen Mörder zu stoppen, würde man wahrscheinlich sagen, natürlich würde ich das machen. Aber was, wenn das mit der Bedingung verbunden ist, dass man dafür das Leben der eigenen Tochter oder des eigenen Kindes zerstören müsste? Und auch da gibt es jetzt, im Vorfeld habe ich ja schon mit vielen Leuten geredet, auch mit meinen Testleserinnen und so, auch da gibt es einige, die sagen, ja, es geht um mein Kind. Also egal, ob das ein Mörder ist oder nicht, ich würde niemals das Leben meines Kindes zerstören. Die anderen sagen wiederum, ja, was heißt zerstören? Es geht um Mord, ne? Also, also es gibt sehr, es gibt zwei Pole, es gibt sehr verfestigte Meinungen, was ich so bis jetzt mitbekommen habe. Und ich glaube oder ich bin sogar davon überzeugt, dass wenn man meine Geschichte liest, dass man dann merkt, dass es doch nicht so einfach ist, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern dass es ja durchaus eine sehr, 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 sehr herausfordernde Entscheidung sein kann.
Mhm. Du hast Testleser, Testleserinnen erwähnt. Holst du dir da auch zwischendurch mal Feedback im Schreibprozess?
Also ja, ausschließlich. Also es kriegt niemand die gesamte Geschichte zu lesen, sondern ich teile immer nur Leseabschnitte aus. Also so zum Beispiel das erste Fünftel, das erste Viertel. Am Ende von diesem Leseteil gibt es dann einen kleinen Fragebogen von mir. Und erst wenn ich diesen Fragebogen zurück habe, dann gibt es den weiteren Teil. So, da frage ich nämlich zwischendurch dann immer wieder ab, wer ist verdächtig, warum glaubst du, ist die Person verdächtig, warum glaubst du, ist diese Person nicht verdächtig, solche Dinge, also so Feinheiten und andere Dinge auch, weil das für mich wichtig ist, zu erfahren, ob ich vielleicht schon zu viel verraten habe, ob ich zu wenig verraten habe, ob ich tatsächlich die Leute auf die falsche Fährte führe, so wie ich das beabsichtigt habe und solche Dinge, da kann ich dann relativ gut nachjustieren.
Gibst du dann auch abschnittsweise Stellen schon ins Lektorat oder kommt da wirklich das Gesamtwerk?
Nein, das kommt dann am Schluss rein.
Ja, ja.
Das kommt ganz am Schluss.
Wie ist das dann,
wenn ich für mich glaube, die Geschichte perfekt hingeschrieben zu haben, dann kommt es zu meiner Lektorin.
Und dann kommt sie meistens zurück oder immer zurück?
Dann kommt sie mit ganz vielen Kommentaren und roten Strichen, Pünktchen zurück, ja. Und ich denke mir dann immer, um Gottes Willen, ich habe das so oft gelesen. Wie können da noch immer so viele Fehler drin sein?
Aber du verlässt dich da schon noch auf die Profis.
Ja, ja, klar. Und meine Lektorin versichert mir immer wieder, dass ich da im guten Durchschnitt bin. Also es gibt bessere, aber auch weit schlimmere Fälle.
Du wirst uns auch ein Stück vorlesen draus. Wo steigst du ein?
Ja, gerne. Ich würde sagen, ich lese jetzt gleich einfach mal den Beginn des Buches und nehme einfach einmal einen Auszug aus dem Prolog.
Wunderbar.
Langsam, aber sicher bekam Svenja es mit der Angst zu tun. Ein flaues Gefühl machte sich in ihrem Magen breit. Die feinen Härchen in ihrem Nacken regten sich, ihr Puls zog an. Etwas stimmte nicht. Auch wenn sie sich genau das Gegenteil einzureden versuchte. Dabei war ihr völlig klar, wie lächerlich ihre Furcht war. Einsetzende Dunkelheit hin oder her. Wie oft war sie diese Abkürzung in ihrem knapp 16-jährigen Leben schon gegangen? Hunderte Male sicher, fast täglich jedenfalls. Zumindest in den letzten Jahren. Auch spät nachts und bloß mit ihrer Handytaschenlampe ausgestattet. Das hier war ihr Schulweg, die schnellste Möglichkeit, um in die Stadt zu kommen oder, so wie jetzt, wieder nach Hause. Wäre der Weg nicht sicher, hätten ihre Eltern ihr doch verboten, hier durchzulaufen. Außerdem waren es doch bloß an die 500 Meter diesen unbefestigten Forstweg entlang durch den Waldausläufer. Würde sie die Strecke durchlaufen, bräuchte sie keine 3 Minuten dafür. Und dennoch kam sie ihr heute endlos vor. Svenja hatte gerade die Stelle erreicht, an der man den weiteren Weg nur noch wenige Meter weit einsehen konnte, weil er leicht nach rechts abbog. Das hieß, sie hatte noch ziemlich genau die Hälfte vor sich. Dann würde sie endlich aus dem Wald raus sein. »Also komm schon, mach dich nicht verrückt. Alles ist gut«, versuchte sie sich Mut zuzusprechen, aber aus irgendeinem Grund wollte sie sich selbst nicht glauben. Sie konnte nicht sagen, was es war, das sie störte. Ihr wurde erst jetzt klar, dass sie stehen geblieben war. Sie kam sich blöd vor, wollte weitergehen, doch sie wagte es nicht. Stattdessen hielt sie jetzt auch noch den Atem an, starrte ins Leere und lauschte ihrer Umgebung.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Startest du dann auch gleich auf eine Lesetour, wenn das Buch erschienen ist?
Hast ja, du genau.
Vor im Herbst?
Ich glaube, jetzt stehen mittlerweile knapp 40 Termine. Es sind viele weitere in Planung. Also ich bin an sehr vielen Orten in ganz Österreich verstreut.
Nur in Österreich oder fast auch nach Deutschland?
Ich habe zwei, drei deutsche Termine auch, wobei einer fixiert ist und weitere sind jetzt in Planung gerade. Also ja.
Ja, wirst du auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein?
Nein.
Oder? Nein. Bist du ein Buchmessentyp?
Nein, gar nicht.
Aber Lesungen an sich machen dir Spaß?
Ja, sehr, sehr, sehr.
Ja.
Also das ist eigentlich neben dem selbst überrascht werden beim Schreiben dann irgendwie das was ich am meisten liebe an meinem Beruf, Lesungen zu halten.
Du glaubst,
ich liebe es auch, mich gerne da in die Figuren rein zu versetzen, so ein bisschen schauspielerisch da auf meinem Laienniveau da ein bisschen mitzufiebern, aber das taugt mir ja.
Du plauderst doch immer sehr gerne mit dem Publikum, kommen da auch...
Das, weil ich meistens ja ein Bierle oder einen Spritzer vorher habe.
Kommen da noch Fragen, vielleicht zurück, die dich überraschen?
Wen kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Nein. Also die Frage, die ich mit riesengroßen Abstand bis jetzt am meisten gehört habe und wahrscheinlich jeder Autor gehört hat und jede Autorin, ist, wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Und meine Standardantwort ist dann immer, wenn ich das wüsste, würde ich genau das immer machen, weil leider, ich habe es ja schon erwähnt, sind da viel zu viele Wochen und Monate einfach, wo ich an mir selbst zu zweifeln beginne, weil mir einfach keine Idee kommt oder weil ich an keine Idee so richtig glauben möchte.
Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen geklärt.
Mhm.
Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Für dieses Treffen.
Danke.
Hat sehr
auch
viel Spaß
für das Gespräch,
gemacht.
Ja.
Und ich freue mich sehr auf Tränengrab.
Ich mich auch. Danke.
Wer jetzt Lust bekommen hat auf Tränengrab oder auch die anderen Bücher von Roman Klimentovic, ab in die Buchhandlung. Ich bin schon durch damit. Von mir gibt es eine klare Leseempfehlung. Was der Oktober dann bei Büchermenschen so bringt, schaut gerne auf Instagram oder Facebook vorbei. Hier gibt es immer wieder Updates und auch Fotos zum Podcast. Ich sage wieder danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.